Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Erinnerung an das, was vor 80 Jahren in Dresden geschah, ging schon kurze Zeit nach der Bombardierung durch die Alliierten in sehr unterschiedliche Richtungen. Wir sprechen darüber mit dem Schriftsteller und Büchner-Preisträger Durst Grünbein. Der hessische Kunstminister hat einen Rassismusskandal mit einer Entlassung quartiert, auch dazu gleich mehr. Und wer sich fragt, was Tänzerinnen und Tänzer so im Alter machen, darauf gibt eine Performance in Wien künstlerische Antworten. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Guten Abend. Am Eröffnungstag der 75. Internationalen Filmfestspiele von Berlin geht es aber zuerst in die Hauptstadt. Es ist die erste Berlinale der neuen Leiterin Trisha Tuttle.
I started the job on the 1st of April.
Ich habe den Job am 1. April angetreten. Es hat erstmal sehr viel Zeit gekostet, über das letzte Festival nachzudenken. Ich denke, es gibt verschiedene Strategien. Nachdem ich mit vielen Leuten gesprochen habe, habe ich das Gefühl, dass es nicht so sehr um einzelne Aussagen ging. Es war das kumulative Gefühl der Einseitigkeit, das die Menschen im letzten Jahr wirklich beunruhigt hat. Und auch das Fehlen anderer Meinungen, Empathie für die Geiseln, insbesondere bei der Abschlussgala. Da wir die Redefreiheit schützen müssen, liegt es in der Verantwortung des Festivals, nach Wegen zu suchen, um für Ausgewogenheit zu sorgen.
Trisha Tuttle bezieht sich hier auf die letzte Berlinale, die mit Antisemitismusvorwürfen endete. Die ging auch an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die hätte eingreifen sollen, als bei der Abschlussgala auf der Bühne gegen Israel gesprochen wurde. Roth wird heute Abend nicht sprechen und überhaupt wird einiges anders sein. Darüber kann ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus sprechen, die ihr Zelt schon vor dem Berlinale-Palast aufgebaut hat. Wir haben es ja eben von Trisha Tuttle gehört, sie will mehr Vielfalt bei den Meinungen und sieht die Berlinale weiterhin als politisches Festival. Was heißt das, Katja, für die 75. Ausgabe?
Naja, man kann sagen, dass die Politik mit den Filmemacherinnen und Filmemachern und deren Themen und Anliegen nach Berlin kommt. Ich meine, auch in diesem Jahr. Und am Roten Teppich soll zum Beispiel jetzt gleich vor dem Eröffnungsfilm eine Kundgebung stattfinden, eine Mahnwache für David Cuneo, der 2013 als Schauspieler auf der Berlinale war und der sich seit dem 7. Oktober als Geisel in der Gewalt der Hamas befindet. Und sein Regisseur Tom Schowal hat einen Film über ihn gedreht. Letter to David heißt der. Läuft hier auf dem Festival im Berlinale Special. Und zudem bekommt er jetzt auch gleich Tilda Swinton heute den Ehrenbären verliehen während der Eröffnung. Und sie gehört eben auch zu den Unterzeichnerinnen eines offenen Briefes, der Israels Vorgehen in Gaza kritisiert. Man kann davon ausgehen, dass Trisha Tuttle auf eine politische Äußerung von Tilda Swinton zumindest vorbereitet ist. Und zudem wird Tuttle bei dieser 75. Berlinale Shoah zeigen, Claude Lanzmanns 9,5-stündigen Dokumentarfilm über den Holocaust. Und das, finde ich, ist eine wichtige Geste im 80. Jahr nach der Befreiung von Auschwitz.
Ist das Programm denn insgesamt sehr politisch, auch im Vergleich?
Also es ist natürlich so, dass die politischen Zeitläufe in alle Sektionen der Berlinale drängen. Ich meine, wie sollte es auch anders sein? Also in der Sektion Forum zum Beispiel läuft ein weiterer Dokumentarfilm über den 7. Oktober, Holding Liat heißt der. Und es gibt in anderen Sektionen zwei Dokumentarfilme, die sich mit den Opfern rassistischer Anschläge in Deutschland befassen, beziehungsweise mit deren Angehörigen, nämlich die Möllner Briefe heißt der eine, und das deutsche Volk der andere, in dem geht es um die mangelnde Aufarbeitung des Anschlags in Hanau. Und natürlich spiegelt sich das Weltgeschehen auch in mehreren Wettbewerbsfilmen, zum Beispiel in dem deutschen Beitrag Yunnan mit Hanna Schigula. Da spielt eben Schigula eine Gastwirtin an der Nordsee, die einen syrischen Geflüchteten beherbergt. Und der Regisseur Amer Fakir Eladi, der wurde in Kiew geboren und wuchs in einem Dorf in den Golanhöhen auf. Also in dieser Biografie ist die Politik schon eingeschrieben. Und übrigens auch in Tom Tykwers Eröffnungsfilm Licht, der jetzt gleich aus der Konkurrenz läuft, spielt eine syrische Haushälterin eine Hauptrolle.
Jurypräsident ist der US-amerikanische Regisseur Todd Haynes. Für was steht er? Für welchen Film?
Also Todd Haynes ist ein Mitbegründer des New Queer Cinema. Ende der 90er Jahre verband dieses Kino im englischsprachigen Raum mit formaler Verwegenheit queere Themen. Und zu seinen herausragenden Werken gehört zum Beispiel der lesbische Liebesfilm Carol, 2015 gedreht, mit Cate Blanchett und Rooney Mara. Und ja, Haynes dreht mit Vorliebe Melodramen, kann man sagen, mit Heldinnen, die sich von ihrer Umgebung entfremden oder einen inneren Bruch erleben, der dann manchmal auch zu einem Äußeren wird. Und er dreht diese Filme eigentlich immer wieder mit seiner Lieblingsschauspielerin Julianne Moore. Und sein jüngster Film May December mit Julianne Moore und Natalie Portman lief zum Beispiel Ende vergangenen Jahres hier auch bei uns in den Kinos. Und man kann sagen, Todd Haynes, ja, das ist ein großer Stilist. Er steht für erzählerische Eleganz. Und ich denke, dass dieses Formbewusstsein, dass das auch seinen Blick auf die Berlinale, auf den Wettbewerb prägen wird. Ich finde, er ist eine super spannende Wahl als Jurypräsident.
Jetzt muss man, glaube ich, sagen, dass es in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist für das Filmfestival. Im Grunde müsste man fast sagen, an dieser Aufgabe kann man fast nur scheitern. Aber Trisha Tuttle macht eigentlich einen ganz zuversichtlichen Eindruck.
Ja, ich glaube, man hat es auch eben schon in dem O-Ton gehört. Ich glaube, Trisha Tuttle begreift solche Lagen oder politischen Zeitläufe eher als Herausforderung, als drunter durchzutauchen. Das finde ich schon sehr sympathisch. Und was jetzt auch schon klar ist übrigens, Trisha Tuttle versucht eine klare konzeptionelle Abgrenzung des Wettbewerbs von anderen Sektionen. Und der Wettbewerb wirkt eben auch nicht so, als versammeln er dort Filme, die vor allem wegen ihres Celebrity-Personals programmiert werden. Also mit solchen Filmen, die dann den, ja, kann man sagen, Glamour-Koeffizienten des Festivals erhöhen, da bestückt sie dann eher eine andere Reihen, die Reihe Berlinale Special zum Beispiel. Und ich finde es zum Beispiel auch mutig von ihr, dass die beiden deutschen Wettbewerbsfilme nicht von den ja, üblichen Verdächtigen stammen, sondern von eher unbekannteren Namen. Also da will jemand wohl mit uns auf Entdeckungsreise gehen, so scheint es zunächst mal.
Ja, dann gehen wir mit, oder? Katja Nikodemus, ja. Kurz vor der Eröffnung der 75. Berlinale. Morgen dann mehr zum Eröffnungsfilm Das Licht von Tom Tykwer. Dass Alltagsrassismus im harmlosen Gewand daherkommt, so irgendwie nebenbei und dann erstmal von wenigen bemerkt wird, das ist sicherlich eine Tatsache, für die das Problembewusstsein noch nicht ausreichend etabliert ist. Unbedachte Hofnarrenäußerungen sind ein Beispiel dafür, auch wenn der damit gemeinte Berliner Kultursenator Joe Cialo dem Bundeskanzler heute keinen Rassismus unterstellt. In Hessen sieht das etwas anders aus. Da hat heute Kunstminister Timon Gremmels von der SPD dem bisherigen Chef des Museumsbundes Hessen-Kassel Heritage, das ist Martin Eberle, gekündigt. Zum HKH gehören das UNESCO-Welterbe Wilhelmshöhe mit Schloss, die neue Galerie, die Orangerie, die auch Spielort der Documenta in Kassel ist und vieles mehr. Eberle hatte sich rassistisch gegenüber dem Vorsitzenden des Kasseler Kulturbeirats geäußert, allerdings in einer deutlich anderen Qualität im Vergleich zum Berliner Vorfall. Ludger Fittgau berichtet.
Es geschah bereits Anfang Oktober 2024. Es ging damals um die Teilnahme des heute entlassenen Kulturmanagers Martin Eberle an der nächsten Sitzung des Kasseler Kulturbeirates. Eberle hatte abgesagt und später eingeräumt, dass er David Zabel, den Vorsitzenden des Gremiums, als es um die Teilnahme an der nächsten Sitzung des Kulturbeirats ging, rassistisch beleidigt hat. Der in Deutschland geborene David Zabel hat afrikanische Vorfahren in seiner Familie. Eberle hatte ihm gesagt:
Herr Zabel, ich sag jetzt mal was Rassistisches. Ich komme nicht, aber ich schicke meine Kollegin. Und ich kann ihr ja sagen, dass sie sich Schuhcreme ins Gesicht schmieren soll. Dann fühlen sie sich bei Kulturbeiratssitzungen nicht so allein.
Martin Eberle hatte diese rassistische Beleidigung vor wenigen Wochen eingeräumt, als David Zabel sie öffentlich machte. Die öffentliche Entschuldigung Eberles reichte dem hessischen Kunstminister Timon Gremmels SPD nicht. Heute entließ er den Kasseler Kulturmanager.
Allgemein gilt, dass solche Aussagen, die rassistischen Kontext haben, von der Landesregierung und auch von den Ministerien in keinster Weise von Landesbeschäftigten geduldet werden. Das verurteilen wir, das sanktionieren wir auch.
Der Minister hatte zuvor die Mitarbeitenden der Kasseler Kulturlandschaft im Schloss Wilhelmshöhe über die Entwicklung informiert. Der SPD-Politiker verwies in seiner heutigen kurzen Stellungnahme vor Journalisten in Kassel auf die Entwicklung der vergangenen Tage. Immer mehr hatten sich von Eberle distanziert, zuletzt auch der Kasseler Magistrat. Die Stadtregierung hatte zu Wochenbeginn festgestellt, dass nun die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eberle fehle. Zuvor hatte sich bereits der Kasseler Oberbürgermeister Sven Schöller von den Grünen vom bisherigen Museumslandschaftschef distanziert. Der hessische Kunstminister Timon Gremmels hatte zudem die Sorge geäußert, dass der Ruf der Kasseler Kultureinrichtungen weiter beschädigt würde. Deshalb habe gehandelt werden müssen.
Klar ist, in Hessen darf sich in der öffentlichen Landesverwaltung rassistisch niemand äußern. Das geht nicht.
Der nun gekündigte Martin Eberle war heute für den Deutschlandfunk nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Gegenüber der Kasseler Regionalzeitung HNA hatte er vor kurzem eingeräumt, die Aussage im Affekt getroffen zu haben. Der aus Bayern stammende Martin Eberle war seit 2018 Direktor der Museumslandschaft Hessen-Kassel, die unter seiner Regie 2023 in Hessen-Kassel Heritage umbenannt wurde. Eine Frage stellt sich: Ist es ein Zufall, dass ein solcher Vorfall wieder in Kassel geschieht? In einer Stadt, in der der nationalsozialistische Untergrund 2006 den rassistischen Mord an Halit Yozgat verübte? In der Stadt, in der Walter Lübcke arbeitete, der Kasseler Regierungspräsident, der 2019 von einem rechtsextremistischen und rassistischen Täter ermordet wurde? Und der Stadt, in der 2022 ein Antisemitismus-Skandal die Weltkunstausstellung Documenta erschütterte? Immerhin ist eines festzuhalten. Diesmal handelten die politisch Verantwortlichen entschlossener und schneller als im Falle des Documenta-Skandals.
Ludger Fittgau zur Entlassung des Museumsdirektors Martin Eberle durch den hessischen Kunstminister. 80 Jahre ist es her, dass alliierte Flieger Bomben über Dresden abwarfen. 25.000 Menschen wurden getötet. Noch im Krieg nutzten die Nationalsozialisten, verantwortlich für den Mord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden, Dresden für ihre Propagandazwecke und redeten vom größten Massenmord der Geschichte. Diese Erzählung wurde und wird von Rechtsextremen bis heute bereitwillig aufgegriffen. Auch in der DDR wurde die Bombardierung Dresdens gegen den Westen ideologisch instrumentalisiert. Die Großmutter des Schriftstellers Durst Grünbein war am 13. Februar 1945 in Dresden. In seinem 2023 erschienenen Roman Der Komet erzählt er ihre Geschichte. Eine Bühnenfassung läuft zurzeit am Staatsschauspiel Dresden. Ich habe Durst Grünbein gefragt, wie sich seine Familiengeschichte zu den Erzählungen verhält, die von rechts außen kommen.
Na, was ich in dem Buch mache, ist erstmal, dass ich von gewissen Erzählkernen, die anekdotischen Kernen, die es wirklich in der Familienüberlieferung gab, dass ich das dann erweitere, gewissermaßen in so eine Chronik des Dritten Reiches. Es geht viel um den Alltag im Dritten Reich. Es setzt quasi angezielt 1936 wo die Großmutter von Schlesien herüberkommt, da ist sie selber 16. Die Idee dieses Buches ist, wie kann das sein? Also eine 16-Jährige kommt dahin, wird dann auch bald schwanger und die ist 21, als die Stadt zugrunde geht. Das bitte ich zu bedenken. Das sind also 5 Lebensjahre. Wenn wir das heute mal so sehen und heute Jugendliche uns anschauen, dann kann man das mal umrechnen. Das war mir das Wichtige, also im Spiegel sozusagen einer jungen Frau. Die späteren Nutzungen sozusagen dieses Geschichtsdatums, das ist ein komplett anderes Thema. Ich kenne sogar noch dieses Gedenken in der DDR-Zeit. Da hieß es dann immer, angloamerikanische Bomber haben das angerichtet. Nicht etwa Alliierte und Partner der Roten Armee, sondern da war es eben schon der Westen, die Angloamerikaner. Und das war dann schon die Legende des Kalten Krieges.
Der Roman ist ja im Grunde auch eine Erzählung darüber, wie schnell demokratische Strukturen ausgehebelt werden können, wie rasant sich eine Gesellschaft in einem Überwachungs- und Terrorstaat wiederfinden kann. Erkennen Sie da Parallelen zu heute?
Naja, also die liegen ja ein bisschen in der Luft. Wir haben das ja jetzt seit Jahren, die Debatte um Rechtsextremismus, in dem Moment vor allen Dingen, wo er auch im Parlament angekommen ist. Wir kennen ja den Verfassungsschutzbericht über die eine Partei. Und vor allen Dingen ist es auch da wieder, da fängt es nämlich an, und das hat mit unserem Thema hier zu tun, es setzt bei einem Geschichtsrevisionismus an. Die deutsche Geschichte soll wieder umgeschrieben werden. Zum Beispiel sollen diese berühmten 12 Jahre marginalisiert werden. Es gibt einen viel größeren Geschichtsbogen. Und das würde natürlich wieder alles in Frage stellen, auch zum Beispiel so Grundfragen von Ursache und Wirkung. Wenn wir über den 13. Februar, die Bombardierung Dresdens reden, reden wir über Ursache und Wirkung. Das war die Wirkung einer gewissen Ursache. Und die Ursache war unter anderem, dass deutsche Bomber viel früher schon Städte angriffen. Sogar schon vor Beginn dieses Ersten Weltkriegs. Erstes Kapitel ist Guernica. Aber 1939 geht es gleich los, da wird zum Beispiel Warschau schwerst bombardiert und hat schon Ende September, sagen wir mal, größere Opfer auch an Zivilbevölkerung als damals dann in Dresden. Das wird immer vergessen.
Glauben Sie eigentlich, dass das ein Problem ist, dass Versöhnungsversuche wie zum Beispiel der britische Dresden Trust, der auch beim Wiederaufbau der Frauenkirche geholfen hat, Sie werden heute Abend in der Frauenkirche sein. Vor 10 Jahren hat der Erzbischof, der britische, eine Rede dort gehalten, eine Versöhnungsrede. Glauben Sie, dass solche Versöhnungsversuche Gefahr laufen, von rechts instrumentalisiert zu werden?
Nein, die, sagen wir mal jetzt nur, deutsch-britische Versöhnung, die sehe ich auf einem sehr guten Weg. Da gibt es immer weiter Signale. Ich bin auch selber da hier und da beteiligt gewesen an solchen Begegnungen, werde auch nächste Woche wieder auftreten, zum Beispiel in London. Sehe ich ein richtig gutes Klima des Austausches. Schwierig wird es vielleicht, was jetzt wieder die Stellung Deutschlands zu Russland und der Putin betrifft und so weiter. Auch da sehen wir ja einen Geschichtsrevisionismus. Auch da wird ja der Zweite Weltkrieg ganz neu instrumentalisiert oder der Sieg im Zweiten Weltkrieg gegen Hitler. Und dann haben wir die innere Front, also wo jetzt Leute aktiv am Werk sind. Und unter anderem es ist immer dieses Datum, was bei den Rechten so beliebt ist als Beginn einer Umschreibung.
Die Frage ist ja, warum ist Dresden so ein, ich will es mal Propagandameisterstück nennen, warum ist es das geworden? Also das fing ja noch unter den Nationalsozialisten an und es geht bis heute, Sie haben mir das auch gerade geschildert, der Geschichtsrevisionismus, der von rechts kommt, der von der AfD kommt. Wieso verfängt das so?
Naja, die Sprache kommt direkt aus dem Dritten Reich. Also Sie haben es selber ja eingangs gesagt. Die ersten Worthülsen, die ersten Sprachregelungen, wie es eigentlich offiziell heißt in der Propaganda, sahen wir schon da bei Goebbels. Also es wird plötzlich vom Bombenterror gesprochen und von Massenmord. Und das hatte sich eingeprägt und es ist auch bruchlos übernommen worden von einer gewissen Klientel. Lange gab es ja die Diskussion um die Anzahl der Opfer. Heute wissen wir etwa, welche Zahl das ist. Und sie ist eben mitnichten so hoch, wie damals schon bald behauptet. Aber die Wortformeln sind noch im Schwange, ja.
Aber was glauben Sie, wie man die Komplexität der Geschichte bewahren kann? Also dazu gehört die nationalsozialistische Vernichtungspolitik, die Bereitwilligkeit auch der Deutschen, Hitler darin zu folgen, die Millionen Toten, die den Nationalsozialisten eben zum Opfer gefallen sind, aber eben auch die Toten in der deutschen Zivilbevölkerung.
Ich habe mir immer auch so zeitgenössische Stimmen gesammelt. Ich habe ja mal so einen längeren Zyklus geschrieben, Porzellan, Poem vom Untergang meiner Stadt. Und da hatte ich ganz viel so Zitate. Also zum Beispiel ein Bon Mot, was mir immer geholfen hat, ist schon von Brecht 43, wo er sagt, und unsere Städte sind auch nur ein Teil von all den Städten, welche wir zerstörten. Grundsatz, so ist es. Gibt es gar keinen Zweifel dran. Der andere Antipode dann wäre Thomas Mann, der sehr früh in Deutsche Hörer darauf hinweist, liebe Landsleute, was jetzt über euch kommt, das habt ihr selber zu verantworten. Das habt ihr angerichtet. Ja? Kommt dann immer dieser Ton, was die Weltglocke geschlagen hat. Und nach der Bombardierung Lübecks hält er ja eine sehr berühmte Ansprache, wo er im Grunde sagt, ja, das tut ihm auch leid, seine Vaterstadt ist jetzt hier schwer bestätigt und das Buddenbrookshaus und so fort, aber es musste sein.
Mit dem Schriftsteller und Büchnerpreisträger Durst Grünwein habe ich über die Zerstörung Dresdens vor 80 Jahren gesprochen und über die Instrumentalisierung der Geschichte. Von allen Bühnenkünsten ist der Tanz sicher die Sparte, in der sich schlecht altern lässt, weil die Belastungen für den Körper hart sind und die Geschmeidigkeit mit dem Alter auch abnimmt. Die österreichische Choreografin Doris Uhlich macht das zum Thema in ihrem neuen Stück, Come Back Again heißt es, zusammen mit der knapp 83-jährigen Susanne Kirnbauer-Bundi, ehemals erste Solotänzerin an der Wiener Staatsoper. Es ist die zweite Zusammenarbeit von Kirnbauer-Bundi und Doris Uhlich. Unser Kritiker Martin Thomas Pesel hat die Uraufführung im Wiener Koproduktionshaus Brut gesehen.
Als die noble alte Dame gemächlich und mit vielen Pausen auf Englisch zu zählen beginnt, ist noch nicht zu ahnen, worauf sie damit hinaus will. Bis sie bei 82 schließlich aufhört und das Publikum versteht, das ist das Alter von Susanne Kirnbauer-Bundi. Einst war sie prima Ballerina des Wiener Staatsopernballetts. Manchmal, so sagt sie, träumt sie von ihren alten Rollen und angeblich, so sagt man ihr, gibt sie noch im Schlaf Kommandos. Die Ausstrahlung von damals hat sie auch im hohen Alter. Deshalb ist jede einzelne der vielen kleinen Szenen, die die Choreografin Doris Uhlich mit ihr entwickelt hat, ein vergnüglicher, faszinierender Anblick. Und wenn es einfach nur das Zählen in ein Mikro ist. Wenn Uhlich und Kirnbauer-Bundi gegen Ende von Come Back Again einfach nur beieinander sitzen und miteinander sprechen, erfahren wir, dass die erste Solotänzerin zu Staatsballettzeiten jeden Drill stillschweigend mitgemacht hat. Bei Uhlich aber, die nackte Beine sehen wollte und sonst allerlei verrückte Ideen hatte, hat sie gelernt, Nein zu sagen. Gut für sie. Zum Glück sind aber noch etliche tolle Momente übrig geblieben, die zeigen, was der gedrillte Körper auch nach 40 Jahren Ruhestand noch imstande ist zu leisten. Kirnbauer Bundi trägt einen Stock vor sich her, der 2,5-mal so groß ist wie sie. Sie lässt sich ein riesiges Tütü anziehen, sich von Choreografin Uhlig auf den Rücken nehmen. Sie lässt die ungewohnten Elektrosounds von DJ Boris Kopeinik in ihren Körper hinein, ja sich regelrecht davon mitreißen und tanzt sich so frei, wie sie es in ihrer ersten Karriere nie war. Als Doris Uhlig ihr den roten Teppich in Form eines rosa Tuches auslegt, stolziert sie in einem Pelzmantel wie ein Model darüber. Dann aber hebt die Bühnenpartnerin sie, eigentlich eine klassische Ballettbewegung, die aufgrund des Alters der Beteiligten aber an eine Situation im Pflegeheim erinnert. Und dass sie nach der kleinsten Anstrengung für das Publikum hörbar atmet, das ist ihr früher auch nicht passiert, wie Kirnbauer Bundi leicht wehmütig anmerkt. Die Arbeiten von Doris Uhlig, einer der wichtigsten Vertreterinnen von Österreichs Tanz- und Performance-Szene, sind weit davon entfernt, komplexe oder verkopfte Choreografien zu sein. Der Körper dient nie nur als Werkzeug, sondern mit all seinen Fähigkeiten, besonders aber seinen Unzulänglichkeiten, immer auch als Thema ihrer Stücke, die sich durch einen glasklaren Minimalismus auszeichnen. Hier hat sie in Kirnbauer Bundi eine überraschend perfekte Partnerin gefunden. Scheinbar mühelos und teilweise sogar wortlos erzählen die beiden Frauen, die aus völlig verschiedenen Ecken der Tanzwelt kommen und die 35 Jahre trennen, davon, was Körper können, was sie wollen und was sie dürfen. Wer hätte gedacht, dass wir es schon im Februar erleben würden, das Comeback des Jahres.
Comeback Again, die Uraufführung der Performance in Wien hat Martin Thomas Pesel gesehen. Kulturerbestätten sollen vor Krieg und Klimakatastrophen besser geschützt werden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Die gemeinnützige Organisation Heritage Watch AI mit Sitz in Paris will dies mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schaffen. Das neue Gremium wurde am Rande des KI-Sondergipfels in Paris gegründet. Ziel ist es, mit Hilfe von neuen, auf künstlicher Intelligenz basierenden Werkzeugen 3D-Modelle jeder Kulturerbestätte zu erstellen, um dann gefährdete Gebiete bereits frühzeitig zu identifizieren. Anschließend sollen Maßnahmen zu ihrem Schutz entwickelt und umgesetzt werden. Weniger begeistert vom KI-Sondergipfel in Paris zeigt sich der Börsenverein des deutschen Buchhandels, da es weiterhin keine gezielte Regulierung von KI in diesem Bereich gäbe. Nicht nur Klima und Kriege bedrohen Kultur, sondern auch rechte Regierungen. In Österreich sind gerade die Koalitionsverhandlungen der konservativen ÖVP mit der rechten FPÖ gescheitert. Dies dürfte bei Kulturschaffenden für ein Aufatmen gesorgt haben, sagte der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici gestern in der Kulturzeit bei Dreisat.
Denn so eine Koalition war auch gegen Kunst und Kultur gerichtet, gegen eine Kultur, die auch kritisch sein möchte und unabhängig, hin zu einer Kultur des Zünftigen, die nur Begleitmusik ist für Tracht und Niedertracht.
Der Schriftsteller Doron Rabinovici in der Sendung Kulturzeit bei Dreisat. In derselben Sendung äußerte sich auch der diesjährige Berlinale Jurypräsident Todd Haynes und erklärte, dass er und andere in den USA noch immer aufgrund der zweiten Amtszeit von Donald Trump unter Schock stünden. Trump schockt aber nicht nur die Filmbranche, sondern auch die Kunstszene. Die befürchtet aufgrund der Zölle, die der US-Präsident derzeit fast täglich verhängt, weitere Nachteile. Das schreibt das Magazin Art News auf seiner Internetseite. Art News zufolge gehen Fachleute davon aus, dass Zölle die Betriebskosten der Galerien weiter erhöhen. Außerdem könnten in den USA ansässige Sammler davon abgehalten werden, den Erwerb von Kunstwerken aus China und Hongkong in Betracht zu ziehen. Es gibt aber auch ein paar gute Nachrichten aus der Kultur. Beispielsweise der Fortbestand des ARD-Musikwettbewerbs ist bis 2028 gesichert. Unter anderem auch dank des finanziellen Engagements der Ernsting Kunst- und Kulturstiftung. Bei dem Wettbewerb bleibt vieles beim Alten und einiges wird aber neu sein. So soll der Wettbewerb pünktlich zum 75. Jubiläum ab 2026 wieder mit 4 Instrumentendisziplinen pro Jahrgang stattfinden und es wird ein eigenes TikTok-Format geben. Der ARD-Musikwettbewerb ist einer der wichtigsten seiner Art in der Klassikwelt im Bereich Nachwuchsförderung.
Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen. Die Reaktionen der Politik auf die Autoattacke in München mit vielen Verletzten und die Hintergründe der Tat sind Thema in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.